die ganzen Leute, die auf Social Media sind, die haben alle nachweislich mehr Depressionen und Angststörungen als Menschen, die das nicht machen. Heute schon verbringen die Menschen einen Großteil ihres Lebens an diesen blöden Handys. Deswegen schalte ich die halt auch am Wochenende, weil ich aber keine Lust drauf habe. In der Arbeitswoche bin ich an den technologischen Sachen und verzehnfach halt meine Produktivität damit. Und am Wochenende ist das Zeug aber weg und da will ich einfach leben. Und das, ich glaube, da habe ich schon Sorge, dass wir komplett out, dass wir selbst zu Robotern werden. Wir haben heute schon, ist das Gehirn 95% automatisch aus Gewohnheiten, nur 5% der Information da oben verarbeiten wir bewusst. Und wenn wir jetzt diese ganze Geschwindigkeit noch reinbringen und immer mehr online leben und irgendwann bist du gar nicht mehr Mensch, irgendwann bist du nur noch am Ausführen. Ich meine, da geht dir das Hirn kaputt, ganz ehrlich. Und das ist schon so was, was ich auch ein bisschen Angst habe, dass wir einfach auch sehr vieles verlieren, so Zwischenmenschliches, dass halt einfach irgendwie das ein bisschen irgendwann auf der Strecke bleibt. Und das fände ich schon auch als Psychologe sehr wichtig, dass wir da doch noch irgendwie geerdet bleiben.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute habe ich Benjamin Baghezzi zu Gast. Er ist Neurowissenschaftler, Tech-Unternehmer und Global Lead für Zukunftstechnologien beim World Economic Forum. Ich habe mit ihm natürlich über den technologischen Wandel gesprochen, über seine Zukunftsideen, aber wir haben auch über seinen Hintergrund gesprochen. Welche guten Eigenschaften er tatsächlich auch von Google oder Amazon, wo er auch zugegen war, mitgenommen hat, wie er die deutsche Wirtschaft gerade sieht, wie er glaubt, wie wir auch nach wie vor technologisch relevant in der Welt bleiben können und vor allem, wie wir den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder nachhaltig auf Kurs bekommen. Los geht's! Moin Benjamin.
Guten Morgen, hallo oder Mittag eher.
Absolut, die Mittagszeit ist die unsere. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir uns heute hier zusammenfinden. Damit ich die Zuhörer auch besser kennenlernen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Super, ja, hallo zusammen. Mein Name ist Benjamin Baghezzi. Ich bin großer Nerd, der das Glück hatte, dass das Nerdtum wirtschaftlich gut ankam. Hat mich schon immer sehr interessiert für Neuroforschung, Roboter, für die Zukunft, für die ganzen technologischen Wandel der Welt und habe dann entsprechend meine Karriere Amazon, Google, World Economic Forum, aber auch in der neurologischen Forschung und heutzutage als Autor, Keynote Speaker und mit sonstigen technologischen Geschichten unterwegs verbracht. Und ich glaube, es ist schon einfach auch ein sehr, sehr schönes Ding zu sehen, dass wenn man einfach lange genug ein Nerd bleibt von einem bestimmten Thema, irgendwann die Zeit kommt, dass das auch gemeinhin nicht nur salonfähig, sondern auch sogar noch beliebt wird.
Absolut. Ich glaube, da einen uns auch einige Themen in der Vita, andere sind komplett unterschiedlich. Und wir werden ja nachher nochmal auf die unterschiedlichen Aspekte auch gerade von den Themen, die du jetzt gerade auch erzählt hast, eingehen. Bevor wir das machen, wir starten den Podcast immer mit dem Spiel Two Truth and One Lie. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist.
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich muss auch psychologisch schlau machen, dass ich die Reihenfolge richtig mache, dass du nicht gleich weißt, welche die falsche ist. Genau. Also, erste Story. Ich bin damals mit 17 aus der Schweiz ausgewandert nach Asien, habe mir da dann mein neues Leben aufgebaut, oder? War super abenteuerlich. Und im Rahmen dieser ganzen Asienreise wurde ich dann schlussendlich auch einmal vom Premierminister sogar eingeladen, weil der meine Forschungsarbeiten gelesen hat und die sehr spannend war, der Premierminister von Singapur. Als ich da hat meine Asienreise angefangen, danach ging es nach China und Japan. Aber das war schon ein ziemlich großes Highlight, würde ich sagen, vor allem in so jungen Jahren. Mhm. Zweite Geschichte, die ich vielleicht hier erzählen könnte. Also ich habe gerade Anfang diesen Jahres bin ich 3 Wochen durch Vietnam gereist, einmal vom Norden durch in den Süden und bin wirklich jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden und habe das da durchgezogen und habe auf dieser Reise wirklich nochmal mein nächstes Buch, also mein erstes kommt ja nächste Woche raus und habe auf dieser Reise mein nächstes Buch, schon mal fast ein Drittel davon, durchgeschrieben. Und die dritte Story noch, vielleicht etwas ein bisschen aus der Kindheit. Im Alter von 5 Jahren habe ich meine Mama mal beim Autofahren gefragt, Mama, ich sehe immer so viele Apfelbäume und Birnenbäume, aber ich habe noch nie Fleischbäume gesehen. Wo auf welchen Bäumen wachsen denn Würste? Und da hat sie mal erklärt, wo das ganze Fleischthema herkam und da habe ich dann mit 5 aufgehört, Fleisch zu essen und bis heute nicht mehr angefangen damit. Jetzt kannst du raten gehen.
Ich würde tatsächlich tippen, Ich finde es total niedlich, aber ich würde sagen, dass 3 die Lüge ist. Ich glaube, Vietnam habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo mitgeschnitten habe, ich weiß es nicht. Schweiz, Asien kann ich mir mega gut vorstellen, auch gerade rund um deinen wissenschaftlichen Kontext, in der Forschung. Egal, ich sag 3, wir lösen nachher auf. Mal gucken, wo wir rauskommen. Du hast es vorhin so ein bisschen beschrieben, lass uns mal so ein bisschen mit dir persönlich anfangen. Du bist auf unterschiedlichen Baustellen unterwegs, ja, in unterschiedlichen Rollen. Wie sieht so ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Mit welchen Themen beschäftigst du dich? Oder lass mal anders die Frage stellen. Nicht, wie sieht ein Arbeitsalltag aus? Weil den gibt's wahrscheinlich gar nicht, aber so eine Arbeitswoche. Wie weit ist die unterteilt? In welche Themen?
Also meistens ist es ganz einfach. Also ich habe sehr strikte Rules, dass ich all meine Meetings, die mache ich, also Online-Meetings mache ich am Montag und Dienstag. Heute ist ein Dienstag. I'm staying true. Einfach weil ich habe sehr, sehr hohe Produktivitätsregeln in meinem Leben. Ich stehe jeden Tag wirklich um 5:30 auf, bin einer von den Spinner, gehe als erstens ins Gym, das ist so die erste Regel. Und egal, auch wenn ich travele, das ist keine Ausrede, weil auch wenn du ein Business-Meeting irgendwo hast, das geht nie los vor irgendwie 8 oder so. Du kannst immer irgendwie noch Sport reindrücken. Also das ist jeden Tag der Fall und das gibt mir einfach auch dermaßen viel Endorphine, Dopamin. Und wenn du am Morgen schon mal so einen Sport gemacht hast, ist der Rest vom Tag absolut meisterbar. Also das ist wirklich so ein heilige Ding, die sich durchzieht. Aber kannst dir vorstellen, wenn ich so früh aufstehe, schlafe ich auch entsprechend früh. Ist mir meistens so 9 bis 10 ist finito und dann wird geschlafen. Ein Fun Fact vielleicht, am Wochenende nutze ich keine Technologie. Also mein Handy, Laptop, die bleiben aus. Das heißt, ich habe eigentlich nur Montag halt bis Freitag von, sage ich mal, nach dem Gym, bis ich anfange zu schlafen, habe ich Zeit für Technologie, E-Mails und so weiter. Und ich spreche das alles an, weil wenn du so einen Plan halt durchziehen willst, dann musst du halt wirklich priorisieren. Und entsprechend, also die Hauptthemen, die kennst du ja, was ich mache. Also ich bin meistens einmal die Woche irgendwo auf den Bühnen und erzähle etwas zur Zukunft, wo die Welt hingeht, wie das menschliche Gehirn funktioniert, wie KI funktioniert, was gerade die neuesten Entwicklungen in der KI sind, wie Menschen und Roboter gleich sind, aber doch auch anders, wie man durch diese Veränderung führt. Also das sind meistens irgendwo bin ich einmal in der Woche, manchmal 2-3 Mal. Ich habe es einmal hingekriegt, dass ich 5 Keynotes hatte in 3 Ländern in einer Woche. Aber das dann war dann schon wirklich auch, würde ich mal sagen, nicht mehr ganz so gesund vom Travel Schedule her. Und dann meistens, wenn ich Zeit habe, dann entweder, also wie gesagt, Montag, Dienstag sind eigentlich meine Admin-Tage. Da mache ich am Morgen einfach die ganzen Fleißarbeiten durch, E-Mails, Rechnungen und so weiter. Schick an meine Kunden von meiner Programmierfirma, die ich habe, schick da Proposals raus, führe Calls und so weiter, dass ich eigentlich wirklich die Woche mal alles durch habe, was mich sonst die ganze Woche mitzieht. Und das gibt mir dann meistens, wie gesagt, Keynotes, das kennst du auch als sehr begehrter Redner, meistens sind dann die Speeches mittwochs, Donnerstag, manchmal auch schon dienstags, dann arrangiere ich mich, oder? Das heißt aber, bevor die erste Hälfte der Woche durch ist, habe ich eigentlich so mal den Großteil meiner ganzen Must-Haves durch, damit ich dann eben Donnerstag, Freitag ein bisschen Mental Space frei habe. Und diesen Mental Space, den nutze ich dann entweder für viele In-Person-Meetings, auch um diese soziale Bindung zu kriegen. Ich bin ja auch sehr als Angel-Investor unterwegs, gehe zu meinem Startup, reise zum Teil zu denen und schaue, wo ich supporten kann, schreibe an meinem Buch weiter, an meinen nächsten Büchern, das ist auch so, was ich sehr gerne mache. Oder tatsächlich bin einfach am Lesen, am Leute interviewen, am Lernen, weil ich glaube, wenn du halt auf Bühnen gehst und Bücher schreibst und Wissen teilen möchtest, solltest du auch immer auf dem neuesten Stand bleiben. Also ich habe meistens so alles, wo ich gar keinen Bock drauf habe diese Woche, mache ich alles Montag, Dienstag schon richtig durch und am Nachmittag die Meetings. Das ist der Grund dafür, ist einfach, dass mein Gehirn am Morgen viel produktiver ist und da will ich wirklich abarbeiten und dann am Nachmittag kommen die schönen Sachen, die Gespräche, die Videocalls, oder? Und dann meistens Mittwoch bis Sonntag halte ich mir wirklich digital frei von Online-Meetings, dass ich wirklich agil bleiben kann und wirklich auch Sachen durchziehe, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich in ein Meeting gehe, wieder raus, dann ist mein Fokus kaputt, aber deswegen muss ich das irgendwie schlau aufteilen und wie gesagt, ich weiß, am Wochenende habe ich keinen Laptop, kein Handy mehr, weil ich da wirklich fokussieren möchte auf reales Leben und da musst du halt einfach immer Sonntagabend oder dann Montag schauen, dass du deine Prioritäten in den Griff kriegst und weißt, was ansteht, was wie wo und einfach beim Zeitmanagement ehrlich bleibst mit dir selbst und ein bisschen Gas gibst.
Das Thema, wenn man anderen was beibringt, muss man auch irgendwie auch viel lesen, sich mit vielen Leuten unterhalten, um natürlich auch irgendwie auf Perspektiven, andere Meinungen, überhaupt auch auf Wissen zu kommen. Was waren deine jüngsten Learnings?
Also da kann ich gleich sagen, also das so aus 2 Bereichen, also aus der Psychologie, ich bin ja in der Psychologie unterwegs, in der Neuroforschung auch bei den Robotern, oder? Das ist durch immer dann ganz andere Lektüre. Also im ganzen KI-Bereich, da wurde ich gerade heute Morgen, wurde ich gebeten für ein Wirtschaftsmagazin, dass ich einen Artikel schreibe über die Mindsets, die nötig werden für europäische Leiterinnen und Leiter, also Unternehmensleiterinnen, um in der Zukunft bestehen zu können, wenn China, USA und so weiter, Saudi-Arabien, Indien uns in der Technologie immer dermaßen voraus sind. Und ich würde auch sagen, dass das momentan, wenn man sich so ein bisschen die letzten Interviews anschaut, eigentlich wie so ein ziemlich starker roter Faden ist, so diese Frage, eigentlich der Schnittstelle von der Psyche und der Technologie, so hey, klar muss ich on top bleiben, was passiert da mit irgendwie DeepSeek R1, was passiert da im OpenAI Race, was aber kommen auch noch andere Competitors auf? Dass ich meine, das ist fast schon ein Pflichtheft, oder? Aber ich glaube, das, was ich darüber hinaus momentan sehr viel lese, ist, wieso ist es denn der Fall, dass alle sagen, Europa sei abgehängt im KI-Rennen? Es ist ja momentan sehr populär, das zu sagen. Und da möchte ich einfach verstehen, so okay, was ist es? Sind es... Und wenn man sagt, ja, wir haben nicht genug Funding, okay, dann möchte ich mal verstehen, was sind das für Funding-Strukturen dahinter? Was ist das, oder? Und deswegen, also ich muss dann sehr viel an, ich sag mal, an diese Floskeln am Ei lesen, weil wir behaupten etwas über die Europa, wir behaupten etwas über die Zukunft und ich sehe das auf LinkedIn immer wieder, dass das kommt, aber ich möchte einfach verstehen, so, okay, was sind die wirklichen Barrieren? Weil wenn jeder nur über die Probleme spricht, aber nicht über die konkreten Ansätze, dann bringt es ja auch irgendwie nichts, oder? Also da bin ich momentan in diesem ganzen Technologie-Business-Feld, bin ich vor allem mich da sehr am Investieren, in diese, für auch Interviews und so weiter mit vielen CEOs. Einfach so, hey, was sind denn die Blocker, wieso wir nicht digitalisierter, innovationsfreudiger, weil das einfach nur Mindset ist, das kann ich mir kaum vorstellen. Und dann auf der wirklich psychologischen, also sag ich mal emotional-psychologischen Seite, bin ich momentan sehr viel zum Thema von Mustern am Lesen, die auch intergenerational weitergegeben werden. Also du hast zum Beispiel Traumata aus deiner Kindheit oder die du mit dir rumträgst. Die Frage ist aber, was für Traumata kommen vielleicht aus deiner Kultur, deiner Geschichte oder auch aus deinen Eltern, deren ihr Trauma weiter an das Kind? Weil ich schon auch glaube, und Traumata, das hat man immer das Gefühl, es geht um Depressionen. Ich glaube auch oft, Traumata, das kann auch was anderes sein. Zum Beispiel, wenn du deine Routine ändern möchtest oder abnehmen möchtest, aber einfach immer Zucker isst, um irgendwas zu kompensieren in dir. Zum Beispiel, wenn dir langweilig bist, dann fängst du an zu snacken. Oder wenn du traurig bist, dann isst du sofort wieder Schokolade. Dass das auch wahrscheinlich irgendwo durch ein Muster ist, das du mit dir rumträgst. Und das finde ich aber von psychologischer Perspektive, diesem ganzen Gewohnheitstransformieren und so, das sind schon so die Bereiche, wo ich immer sehr gerne die neuesten Studien, die neuesten Papers anschaue und immer auch gerne mal ein bisschen schaue, so, was sind gerade so was ist so der Mainstream-Konsensus und was kommen dann auch für so Seitenpapers raus, zum Beispiel zu Medikamentenforschung und so weiter, weil ich immer gerne so ein bisschen das große Picture sehe, weil ich finde es immer gefährlich, wenn man, gerade eben auch im Gesundheitswesen, wenn man einfach, wenn man zum Beispiel einfach diesen Rat befolgt, hey, am Morgen viel frühstücken, wenn vielleicht gewisse Körpertypen ganz anders auf das Frühstück reagieren. Und das finde ich eben dieses Persönliche finde ich sehr spannend, dass man wirklich auf den Menschen hinzugeschnitten Ratschläge erteilt. Aber um das machen zu können, muss ich mal erstmal die ganze Bandbreite kennen, was da für Optionen auf dem Tisch sind.
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind sie ein Ansprechpartner, mit dem sie tatsächlich über die Arbeitsflächen ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn sie wachsen mit ihrem Team, können sie auch in ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Das finde ich total spannend und ich glaube, das ist ja auch total wichtig. Warum ich es aber auch so spannend finde, du lebst auch im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, bist aber auch in der Welt zu Hause, ja, warst ja auch bei Google und auch bei Amazon mehr oder weniger unterwegs, weißt gerade von amerikanischer Seite, was auch da so ein Stück weit nicht nur technologisch, sondern auch kulturell passiert. Wie nimmst du tatsächlich selber gerade, ich sag mal, den Dachraum Deutschland im Fokus, auch mit Österreich und der Schweiz zusammen, gerade wahr in der weltwirtschaftlichen, sagen wir mal, den Geschehnissen, in denen wir eigentlich momentan komplett involviert sind?
Also ich glaube wirklich, das ist gerade eine unglaublich spannende Zeit. Ich glaube wirklich, die Menschen merken, und das glaube ich wahrscheinlich war für alle, also für fast alle, die merken, es ist ein Umbruch da. Also die merken irgendwie, alles verändert sich gerade, oder? Also du hast, will ich nicht darauf eingehen, ob das gerade politisch ist, natürlich, also die Medien sind voll davon. Also kommst du nicht mal drum um, das zu merken, dass sich da politisch Sachen breit machen. Auch, ohne das zu werten, aber auch Stimmen, die man lange als einfach verrückte Leute abgetan wollte, die kommen plötzlich eine Größe über, die man ernst nehmen muss. Und ich glaube, das merkt man gerade, dass Leute unzufrieden sind. Weil immer wenn sich, das ist schon so, immer wenn sich Leute um Politik scheren, sind sie nicht happy. Sonst schert sich niemand um Politik. Also niemand kümmert sich um die Politik, wenn es einem irgendwie gut geht. Das ist ja normalerweise leider so. Und deswegen nehme ich es auch in der Schweiz so was. Also momentan in der Schweiz ist das zum Beispiel nicht so, diese ganzen politischen Sachen. Da ist schon eher diese Wirtschaftsthematik immer noch da. So, hey, wie kriegen wir die ganze KI-Revolution mit? Wie können wir finanziell bleiben? Deutschland finde ich schon momentan ist sehr dieser Fokus auf, was für Führungsleute wollen wir, also was für eine politische Führung wollen wir haben. Ich glaube aber, dass dieses Ganze, das Problem an diesem Ganzen ist, dass wir da wieder Zeit verlieren, weil wir alle jetzt mit Streiten beschäftigt sind, verpassen wir ein bisschen wieder die große Frage, hey, wo wollen wir, sage ich mal, als Dachraum, als Gesamtes, dann vielleicht auch Europa als Gesamtes, wo soll diese Reise hingehen? Weil natürlich dieser Trend hin zu vereinzelten Nationen und weg von diesen Bündnissen, ich kann das irgendwo durch historisch auch nachvollziehen, sage ich mal, psychologisch auch. Das Problem ist halt, wenn du es vergleichst, Europa hat gleich viel Einwohner wie die USA als Gesamtes und da haben wir natürlich China, die ein Dreifaches davon hat, oder? Und Vierfaches. Und ich meine, wenn wir uns noch immer weiter so ein bisschen verstückeln, das finde ich alles fair, wenn das irgendwie Leute argumentieren wollen. Aber ich glaube, auf dieser innovativen wirtschaftlichen Ebene schießen wir uns schon ziemlich ins Bein. Das soll auch nicht irgendein Speech sein, dass ich die EU, wie sie heute ist, das beste Modell finde. Ich sage aber nur so ein Unified Europe, das ist schon so ein bisschen mein großer Traum. So ein bisschen so ein europäisches Gemeinschaftsgefühl, wo man auch miteinander Forschung betreibt, KI voranbringt, irgendwie eine Lösung findet, die vorangeht, da irgendwie verschaut, die ganzen Interesse ernst zu nehmen, aber doch auch nicht den Fokus verliert, dass wir gerade am neuen industriellen Zeitalter stehen. Also ich meine, man kann sich das hier wirklich vorstellen mit dieser KI, das ist das Gleiche oder sogar noch mehr, als wir damals hatten, als wir irgendwie Dampfmaschinen eingeführt haben, Elektrizität. Du musst dir überlegen, wenn wir diesen Anschluss verpassen, dann wäre es wie damals gewesen, hätten wir ohne Elektrizität competen wollen gegen ein anderes Land. Das kommt einfach nicht gut, oder? Und deswegen würde ich mir schon ein bisschen mehr, sag ich mal, Gemeinschaftsgeist wünschen, aber ich sehe es momentan nicht so. Und deswegen, also du siehst halt, China, Europa sind unglaublich schnell, vor allem mit der Innovation, also China, sorry, und USA, die, da kann man sagen, was man will, aber da fließen Fördergelder links und rechts oder staatliche, klar, aus Eigeninteressen. Aber das kurbelt halt schon die Innovation an. Ich hätte aber auch sehr Freude, wenn wir wieder ein bisschen Europa auch ein bisschen mitmachen würde in diesem Innovationsmarkt, weil die Talents, die haben wir. Ich meine, viele der amerikanischen Entrepreneurs sind Europäer, die auswandern, was sich in Europa nicht aufgehoben fühlen. Also ich glaube schon, dass wir unglaubliches Potenzial haben, dass wir das Rennen bei weitem noch nicht verloren haben, aber dass doch irgendwie jetzt dann mal langsam ein Schritt kommen muss, wo wir wieder uns fokussieren darauf, hey, was sind jetzt gerade die Prioritäten, oder? Und ich glaube schon, dass miteinander streiten gerade ein bisschen der falsche Zeitpunkt ist, wenn wir gerade ein neues Zeitalter, die Rollen am Verteilen sind derzeit.
Wie nimmst du auf der anderen Seite, wo es ja versucht wird, dagegen zu gehen? Du bist ja auch, sag ich mal, in der KI-Rally sehr, sehr gut mit unterwegs. Ja, du siehst zum Beispiel das Stargate-Projekt da mit den 500 Milliarden avisiert, da irgendwie in der Umsetzung. Dann sehen wir auf einmal ein DeepSeek, ja, das um die Ecke kommt, wo ganz andere Elemente rauskommen. Jetzt macht Macron einen Vorstoß mit den knapp 150 Milliarden, ja. Die auch ein Stück weit aus Saudi-Arabien bezuschusst werden und so weiter und so fort, was aber trotzdem auf europäischem Boden passieren soll. Wie nimmst du denn das Thema AI generell, aber auch so gerade so ein bisschen die Rallye für dich ganz persönlich wahr und ist eigentlich das, was jetzt gerade Frankreich da so versucht, ja, im Vorstoß mitzumachen, auch mit den Bündnissen der Deutschen, ich weiß nicht, 60 Unternehmen, die damit irgendwie eingestiegen sind, da irgendwie, die tatsächlich da was reißen wollen, was entwickeln wollen. Wie nimmst du das wahr?
Also ich habe Freude. Also ich komme gerade aus Paris. Ich war da so ein bisschen an dieser ganzen AI-Act-Geschichte war ich auch dabei. Und ich fand es natürlich schon super cool, weil ich glaube schon zum einen, dass ist genau so, was ich sage. Ich meine, du kannst in Europa sagen, hey, wir Franzosen wollen irgendwie Frankreich sein, wir Deutsche wollen Deutschland sein, was auch immer. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir irgendwie zumindest im innovativen Bereich kollaborieren. Wenn es in anderen Bereichen auch noch geht, wunderbar, aber dort haben wir gerade einen richtigen Need. Deswegen, also ich fand Frankreich super. Also auch, weißt du, die Details, ob das dann richtig ausgearbeitet ist, ist ein anderes Thema. Aber nur schon das Signal, dass einer der europäischen Länder, die man jetzt eher als immer als veraltet ein bisschen belächelt, oder dass die jetzt richtig Gas geben, das finde ich ein cooles Signal. Und da hoffe ich auch, dass das zu einer Welle kommen könnte, wo dann mehr Länder sagen, hey, jetzt wollen wir da auch wirklich investieren in diese, sag ich mal, gemeinsame Infrastruktur. Mhm. Wenn du das anschaust, dass die USA schon eher auf diesem America First Trip ist, können wir uns auch nicht ewig verlassen, dass wir auf amerikanischen Infrastrukturen aufbauen. Da müsst ihr schon mal irgendwann schauen, ob wir auch gemeinsam in der europäischen Zone so eine Grundlage schaffen können. Und gleichzeitig hast du natürlich eben auch die chinesischen Modelle, die sehr gut funktionieren, also wirklich gutes Zeug machen. Aber natürlich auch in dieses Ding, wenn du das zu viel nutzt, dann hast du wieder deine Daten in China. Oder ich glaube schon, da wäre schon mal gut, wenn wir auch einfach, sage ich nur mal, etwas, was annähernd so gut wäre, aus Europa produzieren.
Absolut. Ja, ich glaube auch, dass es alleine, um auch den Binnenmarkt zu stärken, die sich ja auch sehr stark, meiner Meinung nach, schon unterscheiden, der amerikanische, gerade der chinesische, auch mit dem indischen zusammen und dann den europäischen. Lass uns die größere Brille mal angucken. Was ich auch total spannend finde, ist die Entwicklung von Zukunftstechnologien insgesamt. Mhm. Was glaubst du tatsächlich, wo die Reise hingeht, was die Themen sind, die es eigentlich gerade, ich meine, vorherzusagen ist schwer, aber auf welche Technologien tatsächlich sollte man ein sehr, sehr genaues Auge gerade werfen, gerade im organisatorischen Umfeld?
Also ich denke wirklich, also das Wichtige zu verstehen ist, dass diese ganzen Trends wie Metaverse und KI, das sind nicht separate Erscheinungen. Also ich habe wirklich diese starke These, dass das alles ein Versuch der Menschheit ist, das Internet in neuen Arten zu accessen, also zu nutzen. Was ich mit dem, wenn ich einen Schritt zurückmache, dann komme ich gleich auf die Frage, also wir haben in der Menschheitsgeschichte, wir hatten ja zuerst mal diese Jäger-Sammler, das war der Modus operandi, oder wir laufen umher. Danach hattest du halt das Settlement, wo du produktiver wurdest, weil du halt irgendwie als Bauern gearbeitet hast. Und dann kamen die ganzen Empires, die Landlords und so weiter. Das war dann ein bisschen so die Konsequenz aus dem Ganzen. Dann hatten wir, wie gesagt, industrielle Revolution, oder, weil die ganze Produktivität nochmal explodiert ist. Und ich sehe diese KI-Revolution als das Ende dieses industriellen Revolutionsalters. Also, dass wir eigentlich immer noch im gleichen Zeitalter stecken, wie damals, sage ich mal, 1780er, wo die ganze Dampfwelle 1760er aufkam. Ich würde sagen, es ist immer noch dieser gleiche Block. Und dann kommt es dann der nächste Block, oder? Der nächste Block, glaube ich, das wird dann eher der sein, wo wir Biologie und Technologie anfangen zu vermischen. Was ich da meine, sind so Sachen wie dass man irgendwie mit KI versucht, seine Genetik wirklich zu verstehen, dass man genau das ist, was einen länger leben lässt. Das ist ein Riesentrend momentan. Das sind so Sachen sein, wie dass man irgendwie versucht, mit KI Krebs zu lösen. Oder dass man versucht, die ganzen Moleküle zu verstehen, um Krebs zu heilen. Das sind so Sachen wie eben Elon Musk, der Chips ins Hirn implantiert, dass man Computer mit Gedanken kontrollieren kann und so weiter. Also ich denke, das ist wirklich so die nächste Schritt dieser ganzen, sag ich mal, evolutionären oder dieser ganzen Jumps. Und jetzt sind wir aber gerade nicht in diesem Science-Fiction-Szenario, da wird auch aktiv geforscht. Ich meine, du kennst sicher Altos Labs in London, ein Forschungsinstitut, das sich der Unsterblichkeitsforschung verschrieben hat. Dass einfach solche Sachen nicht mehr als verrückt wahrgenommen werden, sondern man sagt, was, das ist eine faire Hypothese. Das ist ein bisschen definierend, finde ich, die Zeit jetzt gerade. Dass wir in einem Zeitalter leben, wo man einfach träumen darf, und Science-Fiction-Bücher werden zu Hypothesen und nicht mehr zu verrückten Sachen, oder? Das ist aber schon, ich glaube, die nächste Stufe, diese ganze Biotech-Revolution, das ist so das Nächste. Jetzt gerade ist halt diese letzte Stunde der industriellen Revolution, wo es wirklich um Produktivität und Effizienz geht. Und von dem her würde ich auch sagen, das sieht man auch in der KI-Forschung momentan. Also die besten Tools, die sind ja schon so Sachen, wo ich sage, ich mal, ein AI-Agent, den man benutzt, die einen die ganze Admin löst. Oder ich meine, alle warten drauf, ich auch, dass man bald so Steuerbuchhaltung und so einfach Drag and Drop macht, und dann hat man das ganze Thema fertig, oder? Dass eine Buchhaltung einfacher wird. Ich glaube, momentan ist KI vor allem ein Werkzeug, um uns Zeit zurückzugeben. Was ich aber, das ist, und das sollte man wirklich, also das muss man investieren, weil diese ganzen, sage ich mal, Verschnellerungen, diese ganzen Vereinfachungen, meine, schau dir nur mal an, wie, wenn man richtig promptet, wie viel schneller du Content kreieren kannst mit ChatGPT und so weiter, wie schön Midjourney zeichnen kann. Ich meine, meine ganzen Slides mache ich immer mit Midjourney, weil ich kann nicht gut zeichnen und ich kann auch nicht gern gut designen, oder? Also ich meine, all diese Zeit, die man zurückkriegt. Also momentan würde ich Unternehmen wirklich vorschlagen als erste Entry, schaut euch einfach in der Firma an, was frisst die meiste Zeit bei euch, worauf hat keiner Lust oder wofür geschehen extrem viele Fehler und schaut, dass ihr das einmal mit irgendeiner guten Infrastruktur hinkriegt, oder? Das ist heute mit so Customized Solutions auch datentechnisch sehr gut möglich, dass man da nicht immer Angst haben muss, dass alles nach Amerika oder in ein anderes Land geht. Da kann man zum Beispiel LLM bauen oder dass man die ganzen eigenen Company-Daten anzapfen kann und wie so eine eigene interne Google-Search hat und das alles auf so einem Custom-Layer laufen lassen, dass die Daten nicht rausgehen. Das ist mal sicher so der Baby-Step. Aber ich glaube, die richtige Kraft von KI kommt, wenn man sie als Sparring-Partner anschaut. Also zum Beispiel, wenn du eine Startup gründen möchtest, dass du mal deinen Plan reinschreibst und fragst, welche 5 Sachen habe ich hier bei diesem Plan übersehen? Und da sagt er dir, hey, hast du das überlegt, das könnte komplett schief gehen wegen dem und dem. Oder so Sachen, hey, ich will an dem Tag mein neues Buch launchen. Und er sagt dir, hast du bedenkt, dass an dem Tag dort und dort diese Wahlen stattfinden und so weiter. Oder wenn du zum Beispiel im Medical- oder Chemiebereich bist, dass du mal all deine bisherigen Forschungsdaten reingibst, wie du die ganzen Moleküle kombinierst und die KI fragst, hey, wie könnte man diese Sachen noch kombinieren, um andere Produktivität zu erreichen, andere Outputs. Und ich glaube, das ist was, was man heute schon auch gut tun kann und was noch nicht genutzt wird. Also viele sehen KI als einen Zeitsparer, was es auch ist, aber sie sehen noch nicht die KI als Sparring-Partner, als Mitdenker, als, sag ich mal, als Buddy, der einem hilft, weiterzukommen. Also ich würde sagen, 25, 26, 25 vor allem sicher, sind sicher das die 2 großen Zukunftstechnologien, wo man sich drauf fokussieren sollte. KI als Sparring-Partner, KI als für Produktivität. Mhm. Dann aber 27, ich meine, da hat ja Apple und Meta haben beide groß announced, dass im 27 ihre Metaverse-Brillen rauskommen werden und dass die dann wirklich marktauglich sind für die breite Masse. Ich meine, das sollte man schon ernst nehmen, wenn da Apple und Meta das nächste iPhone sozusagen ankündigen. Da sollte man sich schon auch darauf einstellen, dass sich vielleicht die ganzen, sag ich mal, Customer Behaviors verändern werden. Sicher nicht alle. Es gibt auch heute noch genug Leute, die physisch Bücher kaufen gehen, obwohl man sie online bestellen könnte. Ich gehöre auch zu denen. Aber dass es einfach eine neue Untergruppe geben wird in der Gesellschaft von Leuten, die sich sehr an dieser Meta-Visualisierung erfreuen werden, das sollte man schon auch auf der Roadmap haben. Und natürlich auch, wie du dadurch Zeit gewinnen kannst. Wenn du zum Beispiel einfach deinen ganzen Raum, das kann man heute schon, deinen ganzen Raum filmst und das hochlädst und dabei IKEA siehst, welche Möbel reinpassen würden geometrisch in deine Wohnung, das ist halt schon ein Mehrwert, oder? Wo man sich spart, alles zu bestellen, zu merken, es zu groß und zurückzuschicken. Und ich glaube, das übersehen oft die Firmen, wie viel man Zeit und Geld sparen kann mit diesen Future-Technologien, wenn man einfach jetzt so ein bestimmte Use Cases überlegt. Also ich glaube, oft sieht man in den Medien wirklich diese ganzen großen Picture, Arbeitslosigkeit, Terminator, aber diese ganzen spezifischen Use Cases, die man heute schon machen kann und die wahrscheinlich deine Competitors machen, um Geld zu sparen oder mehr Geld zu generieren, das ist halt schon, was ich ein bisschen Sorge habe, was wir in Europa sehr vergessen, weil wir sprechen über die Meta-Ebene die ganze Zeit, dieses, sag ich mal, gesetzliche, politische oder Terminator, was auch wichtig ist, aber wir vergessen komplett, das einfach mal auf die Straße zu bringen und die ersten coolen Sachen zu bauen, die dann wieder Firmen helfen und vor allem auch ein Zeichen geben, hey, schaut, wir haben ein paar successful cases gehabt, lasst uns da dranbleiben. Und von dem her würde ich sagen, Zukunftstechnologien top, aber jetzt gerade würde ich schon wirklich auf KI gehen. 27 kommt dann sicher Metaverse und dann, wie gesagt, so ab den 2030ern geht's dann wieder richtig los mit Biotech. Das wären so ein bisschen meine Prognosen, wo man den Fokus hinlegen sollte.
Was ist ein oder 2 Use Cases, die du gerade irgendwie in letzter Zeit vielleicht mal gesehen hast, gehört hast, wo du sagst, die sind wirklich gut? Weil sie sind gut, weil sie vielleicht sogar, wie du selber sagst, nicht nur rein auf den Effizienzpart, ja, wir schaffen Effizienzen in Organisationen, sondern das hat auch was mit gestalterischen Elementen zu tun.
Also ich habe eine eigene KI-Programmierfirma und zum Beispiel etwas, was wir gebaut haben für den Kunden, war genau das. Das ist eine große Chemikalienfirma und dann haben wir einfach einen Layer gebaut, wo wir den gefüttert mit allen online erhältlichen Chemikalien-Publikationen, dass er einfach wie so ein 35 Doktorate hat dann schlussendlich. Und da haben wir halt noch auf dem anderen separierten, haben wir die ganzen Company-Daten hochgeladen und gezeigt, was sie bisher machen, so ich sage mal als Vergleichsgröße. Und dann das Ding gebeten, schau dir an, was die ganzen Nobelpreisgewinner entwickeln würden, würden sie diese Datenlage hier aus der Firma benutzen. Was könnte man kostengünstig bauen? Und da spuckt er einfach jenste neue Ideen aus und neue Konstellationen, die jetzt gerade von dieser Firma erforscht werden, ob das vielleicht ein neues Produkt werden könnte. Ich meine, wenn du 500 von diesen Ideen generierst, die durchprobierst, aber eine wirklich klappt. Ich meine, du kennst diese ganze Pharma-Chemikalien-Branche, also eine Innovation, die bringt dir Milliarden zurück, oder? Also das wäre zum Beispiel sowas, was man heute schon machen kann, sehr gut, weil die Daten sind im Internet, du musst sie nur runterziehen. Und das andere ist auch, also andere cooles Ding, also es ist klein, aber ich meine, wir haben eine Medical Company, die der Name ist so ein Sales Dashboard gebaut, das für alle Städte in der Schweiz vorhersagt, zu welcher Jahreszeit, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Medikamente nachgefragt werden, dass sie immer genau richtig produzieren und nie zu viel oder zu wenig im Lager haben. Ich meine, es ist auch wieder, sind wieder Millionen, die sie sparen, weil sich diese ganzen Lagerfluktuationen sparen. Und ich meine, das sind solche Sachen. Ich meine, nur schon, wenn ich zurück an Amazon denke, als ich bei Amazon war, hatte ich so ein Projekt, wo wir in der Supply Chain, da ging irgendwas falsch zwischen zwei Systemen. Und da hatten wir das eine System, das die ganzen Päckchen in den Lagerhäusern zu den Transportern bringt und ein System, das die Transporter zum Endkunden bringt. Und dann ging da irgendwas falsch zwischen den zwei Systemen. Und das waren einfach Millionenverluste, die da an Effizienz und an Zeit und Arbeitsstunden verloren gingen. Und dass man das einfach technologisch dann gefixt hat, das war da mein Team, das hat einfach, jedes Jahr spart das Millionen für Amazon. Und ich glaube, das ist das, was ich meine, dass das oft vergessen geht, wie viel Geld wir wegen operativen Ineffizienzen verlieren in jeder Firma und wie viel du entsprechend einfach sparen kannst, wenn das einfach automatisiert oder, sag ich mal, KI optimiert funktioniert. Und ich glaube, dieses Denken in exponentiellen Kurven, also was es heißt, dass du zum Beispiel 300.000 Fehler in deiner Fabrik hast am Tag, dass das wirklich zu verstehen in Zahlen, das fällt dem menschlichen Gehirn sehr, sehr schwer. Und das ist eben genau, glaube ich, auch, wie so oft diese KI-Potenziale nicht ganz erkannt werden, weil wir dieses Exponentielle, was das uns Jahr für Jahr dann reinbringen wird oder sparen wird, das nicht ganz durchdenken können. Weil einfach von der Evolution her, dass das Gehirn nicht gemacht ist für Exponentielles. Das Gehirn ist gemacht für Konkretes, also für Säbelzahntiger, vor denen man wegrennen sollte, oder für Äpfel, die ich essen sollte. Es ist nicht gemacht so für diese exponentiellen, verrückten Sachen. Und ich glaube, deswegen fällt uns das so schwer in dieser modernen Welt, die von Finanzmärkten und solchen Dingen besteht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Mismatch vom alten Gehirn und der Realität, in der wir jetzt leben.
Finde ich einen total spannenden Ansatz. Weil vor allem, was ich merke, wenn du jetzt gerade über diese Anwendungsthematiken oder Lösungen sprichst, dass du weniger im generativen AI-Prozess unterwegs bist, sondern hauptsächlich eigentlich in analytischen Dingen. Also wo halt wirklich, und ich bin auch selber eigentlich der festen Überzeugung, dass ja, mit der generativen AI auch sehr viel geht, aber die wirkliche Power, gerade im Industriellen, im Business-Kontext, ist tatsächlich in der Analytik, in der Auswertung, in der Vorhersage, in der Wahrscheinlichkeitsberechnung und so weiter, wo man einfach sowohl nach hinten als auch nach vorne, ich glaube, sehr viel Wissen, vor allem auch in kürzester Zeit, wenn die Systeme angebunden ist, rausbekommt.
Ich glaube, generative KI war super wichtig, weil das einfach B2C so cool ist und dass einfach dann die ganzen Leute auf die KI eigentlich aufmerksam. Ich meine, KI, das gibt es ja 1956 kam der Begriff auf und dann 90er hat es Gary Kasparov verloren gegen eine KI im Schach. Also das ist dann klar, gab es große Hürden, aber ich meine, Sachen wie Google Maps, Google Search, ist ja alles auf KI, das gibt schon lange, also das ist nichts Neues. Aber ich glaube, dieser generative Teil, der war einfach super wichtig, dass die Menschen der Welt merken, hey, das Ding ist eigentlich mega cool, weil es halt einfach so konkret ist, wenn du schöne Bilder oder Texte siehst. Aber ich finde das auch den langweiligen Teil. Also ich finde den coolen Teil, diese Kombinatoriken. Eben, wieso galt Einstein als so ein großes Genie, weil er irgendwie out of the box, das ganze Universum und Gravitation neu und Licht neu gedacht hat, oder? Und ich denke eben, wenn du einer KI die Macht gibst, dass sie zum Beispiel Krebs neu denkt und endlich mal rausfindet, wieso wir das nicht gelöst kriegen als Menschheit, das wäre doch ein unglaubliches Geschenk. Ich habe selbst einen Krebsfall in der Familie, der mir sehr nahe geht und die Ärzte kriegen es nicht hin, den zu lösen. Das ist schon auch ein Ding, das mich in die KI-Forschung gebracht hat, weil ich einfach denke, wenn wir Menschen nicht schaffen, dann hoffentlich ein paar Dinger, die 1000, 10.000 Mal schneller denken als wir und Kombinatoriken, sage ich mal, durchdenken, die wir vielleicht gar nie in Betracht ziehen würden.
Bin ich voll deiner Meinung und neben all unserer Euphorie, du redest natürlich auch öfters und sprichst darüber, schreibst darüber, über Black Swans.
Ja.
Was ist für dich auf der anderen Seite, wäre ein möglicher Black Swan in den nächsten 3 bis 5 Jahren, auf den wir nicht vorbereitet sind, beziehungsweise den wir heute noch nicht denken?
Also ich glaube auf keinen Fall diese Kampfroboter. Das ist ein Meme. Ich glaube, das ist ein Riesen-Meme. Was ich denke, was wirklich den Black Swan ist, dass die Menschen jetzt sind aufgrund dieses Rennens, dieses Race for AI, oder? Nebensatz, wir sind ja eigentlich im zweiten Kalten Krieg jetzt gerade. Der erste war Russland-USA mit den Nuklearwaffen, jetzt ist China-USA mit der KI, oder wieder? Keiner greift sich direkt an, aber wir sabotieren die Märkte, machen Deepfakes, Medienmanipulation mit KI und so weiter, oder? Das ist ja, sabotieren Finanzmärkte, DeepSeek kommt raus, der gesamte Nasdaq bricht 4% ein. Das ist der neue Kalte Krieg, dass jetzt halt einfach mit KI diese Produktivität angekurbelt wird, weil direkte Konfrontation, das kannst du halt nicht mehr bringen, hoffe ich auf jeden Fall. Und also ich glaube, die großen Black Swans, also sind sicher so, dass sich jetzt halt die ganzen Firmen diese Daten immer mehr zentralisieren, dass man immer mehr Daten zusammenpackt, weil die KI läuft ja besser, wenn sie auf möglichst viel zugreifen kann und dass es dann halt zu Hacking-Attacken kommt. Also dass dann plötzlich sehr, sehr wichtige zentralisierte Systeme gehackt werden, über die man sich in die ganzen Subsysteme reinmacht. Und je mehr jetzt halt, das ist halt schon so, dass je mehr KI mittlerweile auch physikalisch eingesetzt werden kann. Also ich meine, online nennt man es einen Bot, offline einen Robot, oder? Also dass man eigentlich, je mehr man Robotik, und Robotik ist nicht nur so humanoide Menschen, also ich kann ja auch irgendwie Arme sein in einem Warehouse, die Sachen rummachen, oder ich weiß auch nicht, irgendwie automatisierte Betten in einem Krankenhaus, die Leute rumschieben. Aber wenn dann so Sachen plötzlich gehackt werden, da kann man schon extrem viel Unfug anrichten. Und das ist auch wieder so ein Argument von mir, wieso wir in Europa eben nicht überregulieren sollten, weil wenn du, also das ist nicht von mir, das ist auch von Yuval Harari, aber das teile ich mit ihm, weil wenn wir jetzt zu viel regulieren und zu viel langsam arbeiten, machen die ganzen Hacker, Terroristen und andere Länder hören dann nicht auf deswegen, und dann am Schluss haben wir komplett veraltete Infrastrukturen, aber die Gegenseite hat natürlich viel bessere, und da werden wir einfach gehackt und ganz Europa muss wieder in den USA einkaufen gehen und dann sind wir wieder bei den USA abhängig. Also das glaube ich, dass sogar wenn man Angst vor KI hat, die richtige Antwort ist, lasst uns in Speed investieren und gleichzeitig in die Ethik. Ich glaube nicht, dass KI-Bremsen der richtige Play ist, sondern lasst uns Innovation fördern, Innovation für die Produktivität, dass wir wirtschaftlich stark bleiben, aber auch Innovation für die Ethik und Innovation für die Sicherheit, also für die Cybersecurity, weil sonst kommt das ziemlich schief. Also ich meine momentan, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in der Kryptowelt ist momentan eines der größten Phänomene, die nordkoreanischen Hacker, die ganze Kryptowelt am Hacken sind. Also jetzt Nordkorea hat eine neue Industrie, dass sie sich einfach Krypto und Bitcoin zusammenklauen in der Welt von Leuten, die sie nicht richtig schützen. Und ich meine, da kann man jetzt drüber lachen, aber also wie lange, bis irgendwie die gesamten, sage ich mal, klinischen Daten von Deutschland abgezogen werden von solchen Hackern, wenn das wirklich eine Industrie wird für solche Länder, da muss man schon aufpassen.
Absolut. Ich hatte es gestern auch bei einem Vortrag in der Finanzwelt, wo ich auch auf die Risiken eingegangen bin, gerade das Thema Cybersecurity, wo ich ja selber auch sehr stark involviert bin. Und was ich da total faszinierend bin, was du auch erzählst, ist nicht nur, dass man nicht mal unbedingt der direkte Angriff auf ein zentrales Netz, sondern tatsächlich immer mehr diese indirekten, ja, also irgendeine aus der Wertschöpfungskette wird angegriffen, und dieses ganze AI-Powered-Thema, auch auf der Seite, ist natürlich genau das, was eigentlich diese Penetration an Angriffen ins Unermessliche treibt und wir eigentlich gar nicht darauf ein Stück weit so vorbereitet sind. Deswegen, ich hätte diese Art des Black Swans tatsächlich auch genannt, wenn es um das Thema Cybersecurity geht, weil ich ihn finde, er ist super naheliegend, es wird alles digitaler, vom Auto, vom Saugroboter bis hin zu den Organisationen, was gut ist, ja, und was auch teilweise absolut notwendig ist, aber auf der anderen Seite neben der Entwicklung die Sicherheit ein Stück weit mitzudenken, zumindest auf der reinen IT-Infrastruktur, Cybersecurity-Schiene, das ist halt wichtig, jetzt nicht Sicherheit im Sinne der Regulierung und Bürokratie.
Und ich glaube eben, diese Sicherheit ist wieder mit Innovation mehr gewährleistet als mit zu viel regulieren und zurückhalten. Oder so, also sogar wenn man glaubt, das ist ein Riesen-Mistake, das ganze KI, sollte man noch mehr drin investieren, dass wir eben zumindest cyber-secure sind. Oder? Und ich glaube, dass dieser Trade-off von Productivity versus Security, das wird ein riesiges Thema. Aber wenn natürlich alle anderen Länder einfach mit Productivity Vollgas vorwärts machen, bist du fast genötigt, auch mitzumachen. Und dass da dann auf der Strecke Fehler passieren, das sehe ich absolut so. Ja. Ich meine, klar hast du auch noch andere Risiken wie kultureller. Ich meine eben heute schon die ganzen Leute, die auf Social Media sind, die haben alle nachweislich mehr Depressionen und Angststörungen als Menschen, die das nicht machen. Heute schon verbringen die Menschen einen Großteil ihres Lebens an diesen blöden Handys. Deswegen schalte ich die halt auch am Wochenende, weil ich einfach keine Lust drauf habe und lieber joggen gehe oder spazieren in Bergen oder schwimmen. Oder also ich mache ja wirklich, ich meine, ich komme aus der Neuroforschung, Psychologie, ich kenne die KI-Sachen, ich liebe Technologie, aber ich liebe Technologie, um Probleme zu lösen im Business. Ich hasse Technologie im Privatleben, weil das mir mein Leben kaputt macht. Und deswegen habe ich diesen ganz klaren Cut. So, in der Arbeitswoche bin ich an den technologischen Sachen und verzehnfach halt meine Produktivität damit. Und am Wochenende ist das Zeug aber weg und da will ich einfach leben. Und das, ich glaube, da habe ich schon Sorge, dass wir selbst zu Robotern werden. Wir haben heute schon, ist das Gehirn 95% automatisch aus Gewohnheiten, nur 5% der Information da oben verarbeiten wir bewusst. Und wenn wir jetzt diese ganze Geschwindigkeit noch reinbringen und immer mehr online leben und irgendwann bist du gar nicht mehr Mensch, irgendwann bist du nur noch am Ausführen. Ich meine, wenn du die ganzen Social-Media-Sachen siehst, die Leute, wenn du denen in die Augen schaust, die sind nicht mehr am Leben. Also das ist wie automatisch, die sind um diesen Handys hangen und ich meine, da geht dir das Hirn kaputt, ganz ehrlich. Und das ist schon sowas, was ich auch ein bisschen Angst habe, dass wir einfach auch sehr vieles verlieren, so zwischenmenschlich ist, dass halt einfach irgendwie das ein bisschen irgendwann auf der Strecke bleibt. Und das fände ich schon auch als Psychologe sehr wichtig, dass wir da doch noch irgendwie geerdet bleiben.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Wenn wir darüber sprechen, dann denke ich ganz oft immer, dass es wie so eine Blasendiskussion ist. Vielleicht sogar eine, die du dann auch sozusagen diese Euphorie in Paris wahrscheinlich extrem stark wahrgenommen hast. Wenn ich jetzt dich fragen würde, was war der wirkliche Unterschied zwischen Paris und Davos?
Ganz coole Frage. Also ich würde sagen, Davos war wirklich, also ein bisschen globaler halt, also ging halt wirklich drum, so hey, was sind so die großen Trends gerade, so wie kommt das zusammen? Klar war KI ein Riesenthema, aber ich meine, du hattest da ja auch zwischen von der Leyen, die ja wirklich gesagt hat, hey, wir werden hier was ändern, wir werden hier reingehen, und ich sah schon Paris als eine Folge von, sage ich mal, Davos. Also in Davos wurde es ein bisschen angeteasert, da wurde gesagt, so hey, das ist so die Roadmap, und dann Paris war wie so der erste Evidence dafür, dass das auch umgesetzt wird. Also ich sah das eher so doch ziemlich chronologisch. In Davos wurde halt noch schon auch, also wirklich andere Themen natürlich angesprochen. Es ging nicht nur um AI. Und dann Paris sah ich wirklich, also so ein bisschen als diese logische Schlussfolgerung draus. Wie gesagt, jetzt bin ich sehr gespannt, wie wird das umgesetzt, wie wird das gegeben, das AI, also wir hatten ja diesen Act, also diese Begrenzung, jetzt wird er plötzlich wieder angepasst, oder? Also ich glaube, das wird schon noch spannend werden, wie jetzt eigentlich aus dieser ersten Reaktion, hey, lasst uns alles regulieren, zu hey, na, warte mal, wir müssen Innovation betreiben, wie man jetzt diese Balance finden will. Da bin ich sehr, sehr spannend, die News am Verfolgen. Und gleichzeitig frage ich mich auch, ist das denn wirklich, also es sollte ja kein Top-Down-Ding sein. Ich meine, Innovation klappt besser, wenn es Bottom-Up ist. Also wo sind die ganzen Entrepreneurs? Wo sind die ganzen Founders, die sich jetzt auf diese Reise begeben? Weil ich glaube, das ist fast noch wichtiger, als dass du Access to Funding hast. Das ist unglaublich wichtig. Aber wichtiger ist, dass Leute dran glauben, dass sie es durchziehen können. Und dass, wenn du halt heute in der Kultur in Europa eher dieses such dir einen sicheren Job und, weißt du, hab eine gute Anstellung, wenn du dieses Mindset hast, und du dann Founder werden möchtest, aber dein Umfeld dich nicht mal supportet dabei, oder sage ich mal, nicht mal deine eigenen Eltern, ist es schwer, das durchzuziehen. Und ich glaube deswegen, also wir müssen nicht nur Innovation fördern im Sinne von, wir haben Geld zur Verfügung dafür und Infrastruktur, sondern auch den Leuten Mut zusprechen. Ich glaube, diese dritte Komponente wird noch zu wenig behandelt, diese psychologische, weil auch wenn du alle technischen Mittel hast, wenn der Wille zur Innovation fehlt, dann ja, dann wäre es auch schwer.
Ich würde gerne mal kurz auf deine, oder generell auf deine, aber auch die Rolle so ein bisschen des, ja, World Economic Forums nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, wenn es eigentlich darum geht, am Ende ist es ja wie ein riesengroßer Think Tank, der ja damals sozusagen da ins Leben gerufen worden ist, wo es zum einen darum geht, Informationen zusammenzutragen, als auch Informationen zu teilen, aber auch im besten Fall natürlich auch daraus, sag mal, aus Annahmen auch Lösungsansätze zu entwickeln. Wie funktioniert das? Wie setzt man sich tatsächlich analytisch damit auseinander? Also, wir machen das ja tatsächlich sehr, sehr viel, aber erklär es auch nochmal gerne den Zuhörern. Wie schafft man es eigentlich, eine relativ fundierte Aussage treffen zu können? Was passiert die nächsten 2-3 Jahre technologisch?
Also, ich glaube, das ist ganz eine einfache Form. Schlussendlich, und das kann ich jetzt auch, also wirklich, Innovation geschieht, wo Geld fließt. Ganz einfach, oder?
Geld macht.
So Sachen wie die Solarzellen oder das ganze Solar Panel Thema, es hätte ja wirtschaftlich nie geklappt, hätte nicht verschiedenste Länder, China, aber auch Deutschland und Unternehmen so viel Geld reingegeben in Subventionen, um das möglich zu machen, oder? Und deswegen, auch wenn du sagst, hey, XY-Technologie, das ist zu teuer, stimmt nicht. Es hat nur noch nicht genug Investoren. Das muss man so denken. Also nichts ist zu teuer. Es hat alles nur nicht genug Investoren. Und das musst du auch wieder Sam Altman bedenken mit diesem Stargate-Projekt, wo er halt einfach sagt, so ja, 500 Milliarden klingen heute viel. Also er hat gerade neulich im Interview gesagt, ich komme bald und frage nach 5, also Trillions, also das sind dann Billiarden in Deutsch, genau. Und das, ich meine, eben, dass er diesen Größen denkt, das zeigt einfach, dass nichts ist unmöglich, also fast nichts ist technologisch unmöglich. Es hat nur noch nicht genug Sponsoren und Geld, oder? Und um das zurückzubringen, also schlussendlich, was du dann halt machst, ist, du sprichst mit den Experten und Experten der Welt und mit Business-Leadern. Du sprichst halt mit Business-Leadern, was planen sie einzusetzen, was planen sie zu machen, oder? Was haben sie wirklich auf der Roadmap? Du sprichst mit Governments, was haben sie vor zu subventionieren, was haben sie vor zu innovieren, aber auch mit, sag ich mal, Quantum Computing Thema. Du sprichst mit Leuten, die wirklich in der Industrie sind und wirklich also in der Forschung und rauskommen. Hey, was sind ihre Vorhersagen? Dann machst du irgendwie jenste Interviews und pullst die gegeneinander und schaust, wo ist etwa der Konsensus? Oder kannst du sagen, hey, schau, no consensus? Oder alle, wenn dir die 20 besten Nobelpreiswinner der Welt alle etwa das Gleiche sagen, dann hast du sicher eine gute Hypothese. Und wenn du gleichzeitig bei 80% der Businesses Investment in diesen Bereich wahrnimmst, dann gibt dir das schon ein Zukunftsbild. Also schlussendlich ist es wirklich mit den Leuten sprechen, die diese Zukunft real machen. Weil Zukunft geschieht ja nicht einfach so. Zukunft, das muss man auch überlegen. Also, als wir noch in der Natur gelebt haben, da ist die Zukunft etwas Passives gewesen. Regnet es morgen oder nicht? Wann kommt die Dürre? Das war so etwas so, da kann man ein bisschen so vorausschauen, aber und auch dazu haben die Menschen Rituale gemacht, um die Zukunft abschätzen zu können. Aber heute, in diesen ganzen Finanzmärkten, diesen Industriemärkten, geschieht ja Zukunft durch Menschen. Also es ist nicht, dass wie ein Meteorit auf der Welt landet und der plötzlich KI zu uns bringt, sondern das bauen ja Leute. Das heißt, wenn du einfach mit den Leuten sprichst, die es bauen, den Leuten, die es regulieren und den Leuten, die da Geld reinstecken, da weißt du ja dann, wo die Reise hingeht, oder? Und ich glaube, das ist so der zentrale Ding, wenn du verstehst, wie sich, was gerade der Investitionsfokus ist, wie sich das politisch auch durchsetzen lässt oder nicht und ob die Expertinnen und Experten glauben, dass es wissenschaftlich machbar ist, jetzt beim Quantencomputing zum Beispiel, dann hast du ein Bild, eine Hypothese. Und es wird immer nur eine Hypothese bleiben, aber die kann halt besser oder schlechter sein. Und wenn du halt sagst, hey, die Welt Top 50 Leute in dem Gebiet glauben das alle, das ist halt schon eine Aussage. Und dann kann man klar sagen, ja, ich glaube das nicht, absolut fair, aber dann muss man auch Argumente bringen, die all diesen Leuten, die ihre ganze Karriere damit befasst haben, widersprechen. Und das kann auch der Fall sein zum Teil, aber man muss dann halt schon in die Gegenleistung gehen und sich da wirklich mal durchlesen und die Gegenargumente überlegen.
Es ist ja auch am Ende ein Meinungsbild, Perspektiven, so, die genau. Im besten Fall validiert werden. Was war das Spannendste? Am Ende sind es ja eine Art Experteninterviews, eine Art Delphi-Studienmodell und so weiter. Was waren deine Highlights in der Zusammenarbeit, in den Themenfeldern, von Begegnungen bis hin zu anderen Elementen, wo du sagst, das ist wirklich was dich selber fasziniert, inspiriert hat und auch letztendlich deine eigene Haltung vielleicht zu Themen ein Stück weit verändert hat?
Ich glaube schlussendlich, also wirklich diese interkulturellen Unterschiede, also wirklich zu sehen, so als ich in Riad war, in Saudi-Arabien, zu sehen, welche Energie da geherrscht hat und welche Freude für Innovation und dann wieder die Themen, die ich eher in Europa diskutiert habe, das war schon sehr spannend zu sehen, wie sich diese, sag ich mal, Spannweite auseinander tut. Also auch diese ganzen, einfach diese Energie, die man spürt in Ländern, also diese Aufbruchsstimmung gegenüber diesem eher, sag ich mal, vielleicht langsamen, lethargischen, oder das schon, oder diese Ängstlichkeit versus, hey, das ist eine Riesenchance, das fand ich schon unglaublich spannend, so, auch wenn man mit großen Leaders spricht, zu sehen ein bisschen so, hey, was ist da die Grundmeinung, die Grundstimmung und die Grundenergie, die in diesem Land herrscht, weil ich glaube, das steckt eben auch an. Also wenn du eben alle um dich herum sprechen von, hey, let's make a startup, dann machst du auch irgendwann ein Startup, oder? Und das ist auch ein bisschen, glaube ich, wieso ich glaube, dass Silicon Valley so stark ist. Nicht, weil das irgendwie gut wäre, sondern weil einfach all die Spinner dort sind und dir Mut zusprechen, dass du das schaffst mit der Startup, oder? Und wenn du halt irgendwo, sage ich mal, in einer kleineren Stadt in Deutschland, der Schweiz, was gründest, dann musst du erstmal allen rechtfertigen, dass du sowas machst. Und ich glaube, diese Energy, diese Entrepreneurial Energy oder diese Hoffnung auch, dieser Optimismus, dass was jetzt gerade geschieht, dass das eine Riesenchance ist, das ist schon nicht zu unterschätzen. Das spüre ich auch oft. Ich meine, andere Sachen, die ich sehr spannend fand, war zum Beispiel, also ich finde Klaus Schwab super inspirierend. Also ich habe mit ihm gearbeitet, der Herr ist 86, ist dann 87 und ich meine einfach auch wieder immer noch sich mit Zukunftstechnologien beschäftigt, wieder die ganze Zeit am Track bleibt mit neuen Studien, mit neuen Technologien. Er hat ja selbst ein Metaverse jetzt beim World Economic Forum, also sind sie im Aufbauen oder so eine Repräsentation von Global Collaboration, aber im Metaverse, dann aber auch so Sachen wie eben so Experimente mit AI Agents. Ich fand das schon sehr cool zu sehen, wie eben diese, das ist auch eine Hypothese, die ich wirklich glaube, dass man Sachen wirklich tun muss, um zu wissen, ob sie stimmen. Also im Sinne von, wenn man zu viel Theorie macht, das steht auch ein Riesending in meinem neuen Buch, wenn man zu viel Theorie macht, ist das immer super, aber manchmal muss man Sachen sehen und praktizieren, dass man wirklich die operativen Details versteht, dass man wirklich versteht, was macht das mit der Welt, was geschieht hier. Und ist auch so ein bisschen so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, zum Beispiel, wie so mein Marketing-Team mich immer hasst. Also, wenn die mir halt, ich habe irgendwas abgesegnet und dann geht das live und dann sage ich ihnen, hey, war super cool, nächstes Mal das und das und das anpassen. Dann sagen sie, aber vorher hast du das und das gesagt. Ich so, ja, aber erst in der Realität siehst du, was wirklich, wie das dann wirkt, wie das aussieht. Ich glaube, diese Bedeutung von Simulationen, die dir eigentlich den Try-Error-Prozess sparen, aber auch diese Bedeutung von Handlung über zu viel Hypothesen und Theorie, mhm, ist auch was ich glaube jetzt aufkommen wird in Zukunft, dass mehr nach Handlung gefragt wird und dann einfach mal, lass uns tun, aber vielleicht im kleinen Rahmen, lass uns sehen, was geschieht, okay, lass uns lernen und nochmal. Ich meine, Google hat das Slogan Fail Fast, ist genau dieses Prinzip, machen Prototypen, schau, wenn es nicht klappt, okay, dann überlegen, was habe ich falsch gemacht, nochmal versuchen, oder? Und ich glaube, diese Geschwindigkeit, dass man halt sich eingesteht in diesem Zeitalter von Black Swans und Geschwindigkeit, dass man nicht alles weiß, aber einfach eine ehrliche Hypothese macht und die dann testen geht, ich glaube, das wird schon auch so ein Charakter dieses neuen Zeitalters sein und ein Erfolgsrezept, dass man sich öfter mal getraut, ein kleines Ding zu testen, statt gleich das große jahrelang zu testen und so hypothetisch, sage ich mal, nur zu approximieren.
Was sind die nächsten größeren Themen? Was hast du vor, die nächsten 3-4 Jahre? Auch für dich ganz persönlich gesprochen. Wir haben vorhin über dein neues Buch gesprochen. Wenn ich richtig mitbekommen habe, ist es ja heute angekommen, richtig?
Heute angekommen, genau. Ich hab's hier neben mir. also wirklich perfekt. Dein Podcast-Equipment und mein Buch gleich am gleichen Tag angekommen. Also hat mich richtig happy gemacht, ja.
Just in time. Worum geht's? Was ist es? Pack's gerne mal aus.
Ich kann es gerne kurz rausnehmen. So, nie wieder sinnlos heißt es.
Ja.
Ich habe mich ja mein ganzen Leben immer viel mit Technologien und mit Maschinen beschäftigt und jetzt habe ich mal wieder ein Buch schreiben wollen über den Menschen. Also nie wieder sinnlos, der Untertitel 42 Impulse aus der Neuroforschung, die uns helfen, das Leben zu verändern, ein bisschen neu einzuordnen. Und es geht wirklich darum, dass ich eben gemerkt habe, hey, technologische Infrastruktur in Europa und im Leben, das ist schlussendlich eine Finanzierungsfrage, eine politische. Ich meine, das kannst du auch als Angel Investor privat machen, aber das ist schon eher so ein Thema. Die Frage nach diesen Mindsets aber auch diese alarmierenden Statistiken, dass Depressionen und Angststörungen und solche Sachen immer weiter ansteigen, haben mich schon zu diesem Buch auch gebracht, dass ich ein bisschen einfach mal sagen wollte, lass mich mal aus der Neuroforschung 42 Theorien nehmen, also 42 verschiedene Einblicke und die wirklich aufs Leben pragmatisch anwenden. Und da hat es wirklich alles drin. Also ein Kapitel geht um Beziehungen, ein Kapitel geht um Depressionen, ein Kapitel geht um Produktivität und Disziplin und Wirtschaft, ein Kapitel geht um Süchte, also Zuckersucht, Handysucht, ein Kapitel. Also hast du 42 verschiedene Kapitel mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, immer neue Theorien aus der Neuroforschung und einfach auch so wirklich so pragmatisch so, hey, okay, das sagt die trockene Wissenschaft, wie wende ich Benjamin, aber wie wendet auch die Forschung das im Leben an? Also wie kann man das einsetzen? Weil schlussendlich kannst du halt schon sagen, dass immer wenn du dich schlecht fühlst, fühlt sich einfach dein Gehirn schlecht oder hast einfach nicht genug Serotonin oder sonst irgendwas. Immer wenn du dich, wenn du panisch wirst, hast du wahrscheinlich gerade im Körper einfach zu viel Adrenalin oder so oder Cortisol. Was kannst du damit umgehen und so weiter? Also eigentlich diese Biologisierung unserer Probleme, natürlich auch mit Respekt dafür, dass das nicht immer so einfach ist, das schreibe ich auch immer wieder, aber so ein bisschen diese Perspektive gewinnen, hey, was geht eigentlich in meinem Kopf ab und wie kriege ich da die Kontrolle zurück? Weil ich habe das Gefühl, auch aus eigenen Geschichten, dass wir in einem Zeitalter leben, dass das auch dir ein bisschen die Kontrolle wegnimmt über dein eigenes Gehirn. Diese ganzen Black Swans, die Veränderungen, diese ganze Technologie, du bist immer wie ein bisschen ferngesteuert, immer so ein bisschen nie anwesend, nie wirklich hier und bist immer so ein bisschen am Umherspringen, dem nächsten Video-Reader nachspringen und ferngesteuert meine ich nicht so Illuminati, Conspiracy Theory, ich meine einfach so, dass du einfach die Kontrolle über dein Dopamin, die Kontrolle über deinen Körper verlierst und so ein bisschen dieser Weckruf auch, hey, wenn du im Kopf klar bist, wenn du in deiner Gesundheit klar bist, wenn du in deinem Denken fokussiert bist, dann plötzlich geht alles leichter, egal wie viel da in Wirtschaft, Politik und Technologie geschieht. Hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich einmal nicht technologisches schreibe, wobei ich habe dir vorher erzählt, die drei Geschichten, die mit Vietnam war, tatsächlich war. Mein nächstes Gebiet geht dann wirklich wieder hardcore um KI und Robotik und Maschinen, aber das wollte ich jetzt erstmal dieses hier schreiben, weil ich dachte, die Menschen brauchen gerade ein bisschen mehr Psychologie, als dass sie die nächsten Roboterbücher brauchen.
Absolut. Und du bringst uns auch sozusagen zur Abschlussfrage. Du hast es gerade schon angeteasert. Eins war sozusagen definitiv keine Lüge. Was war die Lüge?
Die Lüge war die mit dem Premierminister. Es war alles wahr in der Geschichte. Also ich bin mit 19 ausgewandert. Das war der Unterschied. Und ich wurde nicht vom Premierminister eingeladen, aber in Europa von mehreren Regierungen. Also das war nicht in Asien. Da warte ich immer noch drauf, dass ich mal von asiatischen Regierungen eingeladen werde. Es war aber tatsächlich so, da war ich in Europa, habe da meine ganzen Sachen gemacht und durfte dann im Rahmen von ein paar Projekten auch hier in Europa mal Politiker ein bisschen beraten zu psychologischen Theorien und meiner Forschung. Das ist so insbesondere war mein Forschungsfokus immer die Neuroforschung von Angst, von Veränderung, also wieso Menschen sich so schwer tun, sich zu transformieren, wieso wir unsere Ziele nicht erreichen, Produktivität, Dopamin, das war schon immer so ein bisschen mein Feld, so why aren't we the people we want to be und was geht da ab im Kopf und da hast du auch in diesem Buch, also merkst du extrem viel davon, was da reingeflossen ist.
Ja, total spannend. Muss ich selber mal lesen, kann ich mir auch noch was lernen. Letzte Frage, auch zum Abschluss, total schönes, ich fand vor allem ein total leidenschaftliches Gespräch. Man merkt so richtig nicht nur, wie du für die Themen brennst, sondern tatsächlich auch in dem Kontext, was bewegen möchtest. Welche Headline würdest du gerne über Europa im Jahr 2030 lesen?
Ja, also Sven, erstens, also diese Passion, also klar, also weißt du, ich war damals, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, war ich ein komischer Nerd, jetzt bin ich ein cooler Nerd. Also es ist schon schön, wie der Mann die Zeiten sich verändern. Und zu diesen Headlines, ich denke, also was ich lesen gerne möchte, ist, sag ich mal, wenn man klein denkt, so OpenAI Competitor just launched in, ich weiß nicht, Deutschland, Schweiz, Österreich oder so, das wäre schon super cool. Kann auch gerne Spanien oder Frankreich von mir aus sein, einfach mal aus der Region. Das wäre schon sehr, sehr cool, dass wir mal hier ein neues Modell, aber ich sag mal größer gedacht, auch wirklich sowas wie, sag mir mal 2030 ist das neue Thema Cybersecurity im Metaverse, sag ich mal einfach, das ist das Große, weil alle Leute nutzen die Brillen, um online zu shoppen, Amazon mit den Brillen oder swipest alles durch. Nehmen wir an, sowas kommt, in Europa sicher immer langsamer als im Rest der Welt, aber sag mir einfach mal an, dass the world's most stable cybersecurity system developed in Europe. Das wäre schon cool, weißt du, dass wir auch mal wirklich so ein World Number One, auch wenn wir sagen, okay, die Consumer AI, die kommt aus den USA, aber Europa bildet die beste, sage ich mal, Infrastructure for Security or something. Weißt du, dass wir einfach in einem Bereich mal zumindest als Step 1 die Besten wieder werden oder mal irgendwo mal wieder die Nase vorne haben und dann halt, sage ich mal, 2035 den nächsten dazu machen und so weiter. Also ich denke, und ich meine, du hast ja Mistral und so Sachen, also du hast einen französischen ChatGPT, der französische DeepSeek, wir haben ja Sachen, die geschehen, wir haben ja Innovation. Ich meine auch Zürich, da in der ETH, da kommen die ganze Zeit neue KI-Projekte raus. Ich meine, glaube ich, auch die Schweiz hat die höchste Patentzahl pro Kopf der Mitarbeiter, also der Einwohner. Das ist alles super, aber oft sind es halt nicht technologische Sachen, sondern oft sind es dann auch Patente für, sag ich mal, Old Economy. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir Europäer uns zu sehr auf die Old Economy verlassen, statt die New Economy anzukurbeln und die auch wieder zu nutzen, um die Old Economy besser zu machen. Weil sogar wenn du nicht in KI bist, wenn jetzt, sag ich mal, eine Autofabrik bist, wenn halt deine Competitor dann alle mit wirklich Robotern am Fließband arbeiten und einfach 20 Mal schneller sind und du nicht, dann gehst du ja dennoch unter. Also das ist schon so, dass wir uns auch irgendwie einfach auf diese Zukunft freuen, dass wir uns darauf einlassen und mal wieder Star Wars Filme schauen und einfach denken, hey, das könnte ich mal kopieren für meine Firma und so weiter. Also ich denke, das wären schon so ein bisschen mehr Star Trek und Star Wars in Europa, fände ich eigentlich schon ziemlich cool. Und ich denke, 2030 wäre schon möglich. Wenn wir jetzt mit dieser Transformation anfangen, mit diesem Mindset, habe ich die Hoffnung auf keinen Fall aufgegeben.
Sehr, sehr cool. Sehr gute letzte Worte. Benjamin, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank dir. Danke, Sven.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.